Und da hat der Typ eine App aufgemacht auf seinem Handy, die so Furzgeräusche abgibt.
Ja. Ja. Okay.
Und dann sagt ChatGPT, nee, das ist schon ein guter Rhythmus. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das in die Charts geht. Und ich so, ja, auf jeden Fall, ChatGPT. Hello, ladies and gentlemen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Die beiden Dickhäuter der deutschen Comedy. Wir vergessen nichts und haben lange Rüssel. Sind wieder da. Und ich begrüße ihn, meinen kleinen Barberpapa, Özcan Kosa.
Hallo, grüß Gott. Schönen guten Tag, Bastian Bielendorfer.
Schönen guten Tag, Özcan Kosa. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen noch gesehen. Weißt du, ich habe endlich meine Batterie wieder aufgefüllt. Ich habe dich endlich mal wieder im Arm gehalten. Ich habe dich in meine Brusthaare gedrückt. Ich habe ein bisschen dein Köpfchen geküsst. Das war schon ganz schön.
Ich habe deine Nase zum Bluten gebracht.
Ja, unter anderem. Das hat dir gut gefallen, ne? Ja, wenn ihr auch mal dieses Erlebnis haben möchtet, dabei zuzusehen, wie Özcan mich öffentlich auf der Bühne schwerst verletzt. Ich möchte das nicht zu hoch hängen. Ich würde sagen, faktisch zum Krüppel prügelt. Dann könnt ihr uns live sehen. Wir sind nämlich auf großer Bratwurst und Baklava-Tour, die eine kleine Tour ist. Es sind nur 3 Termine, aber wir sind in Hamburg, München und Stuttgart. Die Tickets sind jetzt im Verkauf. Richtig, Özcan?
Richtig, Basti. Oh, tut mir leid, meine Stimme ist ein bisschen verheizt, Digga.
Oh nein, also, war wieder Deep Throat Wochenende?
Ja, Deep Throat Weekend. Also Mann, habe ich geblasen, Alter. Oh mein Gott. Alter, also es waren jetzt 4 Tourstops und ich habe schon vorgestern gemerkt, oh, die Stimme geht an Arsch. Aber dann halt vorgestern war ich schon verheizt in Aschaffenburg und dann gestern nochmal Fulda. Aber war echt geil jetzt, Alter.
Ja, ich hatte auch schöne Shows, aber wenn Stimme weg, scheiße, ne, in unserem Job. Ja. Ich hatte noch nie Stimmbandentzündung. Maxi Stettenbauer hat im Moment Stimmbandentzündung, fällt, glaube ich, mehrere Wochen aus.
Mhm.
Hat er letztens gepostet und das ist ja die eine Sache, die wir halt, also wir können theoretisch auch mit Fieber auf die Bühne hopsen, aber wenn die Stimme nicht da ist, dann hilft wirklich gar nichts mehr. Dann kannst du eigentlich
Stimmband,
nicht
machen. Ja, das Problem ist ja bei den Stimmbändern auch, wenn du weitermachst, dann kriegst du so kleine Knötchen auf den Stimmbändern und dann kriegst wirklich dann Probleme, bleibende Probleme. Und bei mir, ich schreie sehr viel, aber am Ende habe ich noch eine Gesangsnummer. Und das war halt dann heftig, aber es hat gerade noch so geklappt. Aber als ich dann abends nach Köln gefahren bin, habe ich gemerkt, so, also jetzt war wirklich 12:15, jetzt habe ich 2 Tage frei. Ich spiele erst am Mittwoch wieder, daher. Glaube ich, dass
jetzt
das kuschel
dich
Haus
mal
in
dein Deckchen rein, du kleine Maus. Ein bisschen Ingwertee, ich kann auch vorbeikommen, bring dir ein bisschen Hühnersuppe. Du musst aber jetzt nochmal kurz erklären, warum du überhaupt das mit der Wäscheklammer, wie das überhaupt passiert ist, dass du mich faktisch.
Ja, ich habe ja Wäscheklammer habe ich ja gar nicht erwähnt, aber wir hatten so ein Spiel und immer wenn man eine falsche, also über den anderen, wenn man eine Frage falsch beantwortet,
Wir hatten eine Live-Show in Köln.
Bratwurst und Baklava live und wenn man eine Frage falsch beantwortet hat, gab es eine Wäscheklammer ins Gesicht. So typisch deutsches Spiel halt so.
Ja.
Und das hat halt damit angefangen, irgendwie Lippe, Ohr und dann ging's Nase an die Nase und dann habe ich bei Basti, das war aber echt scheiße, Digga. Ich habe es dann so versucht tiefer rein und dann habe ich aber so abrupt, also wirklich sehr tief gesteckt und das war ein Holzwäscheklammer und die hatte scharfe Kanten. Und dann hatte Basti richtig Nasenbluten. Du hattest noch nie Nasenbluten, hast du zu mir gesagt.
Ich hatte doch nie Nasenbluten davor. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Muss viele, viele, viele Jahre her sein. Aber ich wollte dir die Freude, dass du irgendwo mal was zu tief reinsteckst, auch geben. Dementsprechend war es völlig okay für mich. Aber es gab so einen Widerstand. Weißt du, es gab so einen Widerstand. Das war meine Nasenscheidewand. Und da hast du gesagt, da drücke ich noch mal ein bisschen hinterher. Ich fand es ganz süß, weil du warst in dem Moment wirklich, du hast richtig... Das tat dir wirklich leid. So, ich hab selten gesehen, dass jemand so leid tat. Und dann, das Blöde war ja, ist ja scheißegal, ist überhaupt nicht schlimm, ist ja gar nichts passiert. Aber natürlich ist in dem Moment dann vor Publikum ist das Problem, weil es mit dir so wirklich, also es kam halt unkontrolliert viel Blut aus der Nase in dem Moment, weil da ja die ganzen Blutgefäße sind. Und da kannst du ja auch nicht viel machen, ne? Wir flossen dann Blut auf die Bühne und dann stehst du da so, ah, scheiße, warte. Und dann kamen von allen Seiten Leute und stopften mir Taschentücher in die Nase. Ist ja dann,
einer hat ganz kurz Finger in seinen Arschloch.
Ja,
einer hat ganz kurz Finger in den Arschloch.
Druckausgleich zu erzeugen.
Ja, oh mein Gott, er hat Nasenbluten. Schnell Finger in seinen Arschloch. Aber das war, nee, bei, was war bei mir. bei mir ist es immer die Drei-Fragen-Theorie, weißt du? Bist du ein Bastard? Ja. Hasse ich dich? Ja. Will ich dir aber wehtun? Nein. Weißt du? Und wenn ich eine Frage mit Nein beantworte, dann tut's mir leid.
Das ist aber lieb. Also ich war nur eine Doppel-Zwei. Ich war nur eine Doppel-Ja.
Ja. Genau. Ja, das wärst lieb. Du eine Dreifach-Ja? Oh mein Gott.
Und ich meine, wir hatten sowieso einen schönen Tag. Wir haben das gemacht, was wir am besten können. Wo waren wir, Ötzi-Bärchen?
Am Bahnhof Blasen. Und wie
wir
geblasen.
Ja, das auch. Aber ich meine danach. Was haben wir danach gemacht, nachdem wir richtig einen weggelullert haben? Das war ja Frühschicht, aber dann davor, vor unserer Live-Show, mein Gott, Özcan, bitte,
yes,
das kannst du nicht vergessen
okay,
haben.
Ja, wir haben eine Matz gedreht für RTL.
Eine andere Fernsehshow also, als unsere eigene.
Ja. Bratwurst, also, aber wir haben so ein Einspielervideo gedreht, also wir waren wieder Bratwurst und Baklava, weil ich habe Basti ferngesteuert. Ich bin wirklich gespannt auf das Ergebnis, weil das ging so lang und das war so anstrengend. Wir waren im Dönerladen, das kann ich ja schon verraten. Vorm Dönerladen habe ich meine Jacke aufgehängt, also kurz an ein Fahrrad, weil wir da so kurz...
haben sie dir die Jacke gezockt, direkt vom Dönerladen.
Genau, Interviews gemacht haben und dann haben die mir einfach meine Jacke geklaut. Digga, ich hatte die Jacke einmal an, Basti. Und das war an dem Tag. Ich hatte die wirklich letztes Jahr im Sommer in der Türkei gekauft.
Die stand
dir
auch ehrlich gesagt ganz gut. Das war so ein mintgrüner weicher Blousonstoff. Stand dir wirklich gut.
Ich habe so gekotzt, Alter.
Aber ich frage mich natürlich, wer das geklaut hat, wer soll das tragen? Das ist ja maximal bis 8 Jahre freigegeben. Dementsprechend, es muss ja eine Grundschulklasse vorbeigekommen sein, die gesagt haben,
wahrscheinlich Kleinkind.
Das passt gut zu meinem Spider-Man-Pullover, das muss ich anziehen. Ja. Aber wir haben endlich mal da ferngesteuert gedreht und ich fand es ganz schön, weil wir sind Gäste bei einer RTL-Show mit Olaf Schubert. Und dann haben die zu uns gesagt, hey, habt ihr nicht Bock, mal wieder Bratwurst und Baklava on tape zu sein? Und dann haben wir gesagt, ey, natürlich, für viel Geld sofort. Und dann haben wir gesagt, viel Geld haben wir nicht, aber ihr könnt es trotzdem machen. Dann haben wir gesagt, ja cool, dann machen wir es halt trotzdem. Dann halt kein Geld. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das nie im Rahmen der Show gemacht haben. Ich weiß gar nicht warum. Ferngesteuert im Dönerladen. Ich gebe den großen Abi, mach vorne den Döner fertig und du fernsteuerst mich durchs Fenster. Das Problem war, also Problem kann man es nicht nennen, aber koordinativ war das alles etwas hakelig, weil du konntest mich entweder nur sehen oder den Gast. Und du hast auch oft die Leute nicht gehört, die vor mir standen oder mich nicht gehört, was dazu führte, dass du mir Anweisungen gegeben hast für Leute, die schon gar nicht mehr da standen. Wir haben aber das Beste draus gemacht.
Ja, wir haben das Beste draus gemacht. Das war schön, dich einfach... und du hast dich wohlgefühlt, ist mir aufgefallen.
Ich habe mich richtig wohlgefühlt, weil ich auch die ganze Zeit... Ich war wie so eine kleine Naschkatze, wie du weißt. Ne? Und alles, was so hinter vom Dönerspieß abgefallen ist, das war bei unserem Freund Frau Uchutsch Döner hier in Köln. Uruç Kebab, glaube ich.
Ahmed Abi, ganz liebe Grüße.
Ahmed Abi, bester Mann. Alter, die machen alles von Hand. Das muss man jetzt mal, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung, aber ich hab noch nie, klar, ich bin genauso wie alle anderen, esse ich in Dönerläden. Aber das ist halt einer, wo sie wirklich das Brot backen, morgens den Spieß stapeln und so. Und die hauen alles. Halt einfach, dieser Spieß war so absurd groß.
Der war riesig,
verbrauchen die den an einem Tag, 80 Kilo. 80 Kilo Spieß an einem Tag.
Plus noch Hähnchen nebendran, also das war schon ordentlich.
Qualitativ, aber wirklich lecker und ja, ich habe auch immer wieder mal, wenn sowas runtergefallen ist, habe ich mir das mal schnell im Mund gestopft. Ich glaube, es war auf jeden Fall, die waren mega gastfreundlich zu uns, mega offen, mega nett und es hat Spaß. Also das, was ich schön fand, war, und das sage ich jetzt mal aus tiefster Seele ohne Sarkasmus, irgendwie hat es mir gefehlt, das mit dir zu machen, weil die Einspieler, die wir gedreht haben, sind ja einfach geile Klamotten geworden. Also die gucke ich bis heute gerne. Basti, oder ich kriege immer noch Leute, die mir schreiben. Ja, das sind doch gute Sachen.
Aber du hast recht, ja. Also mir hat's, ehrlich gesagt, hat's mir auch gefehlt. Also ich habe mich da echt gefreut. Ich habe mich echt gefreut, weil heute Morgen habe ich noch geguckt, Basti, es ist jetzt 2 Jahre und 4 Monate her, dass wir die ersten Einspieler damals gedreht haben. Wahnsinn, ja, wie schnell die Zeit vergeht. Also die ganze Hammam-Istanbul-Geschichte und so, ist schon 2 Jahre und 4 Monate her. Überleg mal.
Krass. Ja, das war im Winter, ne?
Wumm. Ja, Mann. Also die Zeit fliegt wirklich. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wissenschaftlich, also da stand, dass Studien das beweisen, warum wir Menschen glauben, dass die Zeit so schnell vergeht. Und in diesem Artikel stand, dass sich seit dem Jahr 2000 sehr viel verändert hat, vor allem die Reizüberflutung. Und dadurch, dass wir permanent Reize haben, schafft es unser Gehirn nicht, gewisse Ereignisse tief abzuspeichern. Und dadurch wird es immer nur so leicht oberflächlich, weil nach einem Reiz kommt schon der nächste Reiz und der nächste Reiz, der nächste Reiz.
Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht. Das,
also ich weiß es nicht, so stand es in dem Artikel, du hast ja da...
Also habe ich nie drüber nachgedacht, aber du hast recht. Wir haben heute natürlich eine viel komplett andere Reizwelt, als wir früher hatten. Die ganze richtig. Zeit.
Ja, deswegen fand ich den Artikel auch so interessant, weil du hast keine Zeit, das zu verarbeiten oder darüber nachzudenken oder das auf dich einwirken zu lassen und dann kommt schon der nächste. Das nächste Video... der nächste Eindruck auf den Straßen, viele, weißt du, es ist permanent und zu Hause hast du das halt auch. Also es hört nicht auf. Das fand ich aber sehr interessant, Digga, weil wenn du mich jetzt fragst, so, also die letzten Jahre, Alter, die sind verflogen. Also
aber liegt natürlich auch, glaube ich, in unserem Job ein bisschen dadurch oder daran, dass wir ein relativ unregelmäßiges Leben führen durch unseren Job. Also wir haben ja, natürlich ist auch Tourkünstler zu sein und unterwegs zu sein irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit, weil ich weiß immer, ey, diesen Monat habe ich 12 Auftritte und das läuft ja immer nach dem gleichen Schema, man fährt hin, man tritt auf, man fährt wieder weg. Aber wir haben ja nicht dieses 9-to-5 in der Versicherung oder also dieses immer gleiche Umgebung. Und ich glaube, dadurch, dass das relativ wenig Monotonie hat im Verhältnis zu anderen Jobs, kommt es einem wahrscheinlich noch schneller vor. Aber dieses mit den Reizen, ja, also ich meine, guck mal, im Mittelalter war das einzige Mal, dass Leute Musik gehört haben, wenn sie sie selber gemacht haben oder wenn sie zu irgendeinem Markt, Volksfest, sonst was gegangen sind, da jemand Musik gemacht hat. Das war, hier hört man Musik. Es gab gar keine Möglichkeit, Musik aus der Konserve zu hören. Dann gab es irgendwann um 1880, 90 gab es das Radio. Oder später, vielleicht 1900 rum. Dann hast du halt irgendwo zu Hause, wenn du wohlhabend warst, konntest du dir ein Radio leisten. Konntest du Musik zu Hause haben. Das war schon krass. Und dann deutsche Haushalte, zum Beispiel mein Opa, weiß ich noch, hat meine Oma immer erzählt, wollte die Beerdigung vom Papst sehen und hat deswegen Fernseher gekauft, 1960 oder so. Damit war er der Erste in der Straße, der einen Fernseher hatte. So. Und das meine ich, es
gab um die Beerdigung vom Papst zu sehen.
Ja, um die Beerdigung vom Papst zu sehen oder die Beerdigung oder die Trauerfeier oder so. Und das war zu der Zeit, kann auch ein bisschen früher gesehen, Mitte 50er oder so, aber auf jeden Fall zu der Zeit hattest du ja nur das. Also du hattest das Radio laufen, dann hattest du Musik theoretisch und vielleicht du hattest ein Fernsehprogramm. Heute müssen wir nicht drüber reden. Du hast 1,8 Milliarden Fernsehprogramme, du hast 1,9 Milliarden Möglichkeiten ins Internet zu gehen. Du kannst 24 Stunden am Tag Musik hören oder Podcast oder was auch immer. Und ich glaube, dass wahrscheinlich genau wie du es sagst, unser Gehirn darauf gar nicht eingestellt ist. Weil wir sind ja halt Urzeitmenschen. Und Urzeitmenschen haben wir ja auch, glaube ich, in meiner letzten Folge drüber gesprochen, dass unser Körper auch gar nicht daran gewöhnt ist, dass wir 24 Stunden am Tag essen können. Weil halt Leute in der Steinzeit und da um die Zeit rum, ja Steinzeit, aber du wirst was du meinst, also die ursprünglichen Menschen, die haben manchmal 3-4 Tage nichts gegessen, außer ein paar Beeren oder Nüsse, bevor die wieder irgendwas gejagt hatten. Und jetzt gehen wir halt an den Kühlschrank, fressen und deswegen werden wir alle fett, weil der Körper darauf überhaupt nicht vorbereitet ist. Und wahrscheinlich, genau wie du gerade sagst, ist der Körper auch nicht darauf vorbereitet, dass man 24 Stunden am Tag irgendwie Musik, sonst was hat.
Aber vorbereitet ist er schon drauf. Der freut sich ja. Der sagt dir immer so, hey, für die schlechten Zeiten aufheben. Das ist ja...
Aber es gibt keine schlechten Zeiten mehr. Das ist das Problem.
Ja, genau. Das ist ja das Problem. Das hast du halt nicht. Also
endlich wieder mehr schlechte Zeiten. Verstehst du? Das ist unser Motto. Mehr schlechte Zeiten für alle. Das wär's. Das finde ich als Motto eigentlich ganz so. Endlich mehr schlechte Zeiten.
Mehr schlechte Zeiten. Das ist gut. Was war für dich... Also wenn du dich mal so zurückerinnerst an deine ganzen letzten Lebensjahre, so das Prägnanteste, was in den letzten Jahren passiert ist. Wo du sagst jetzt so, okay, bam. Weißt du, weil wir können uns ja viel nicht abspeichern, aber gab es irgendwie so einen Moment, wo du jetzt sagen könntest, aus dem Stegreif, ich könnte es zum Beispiel nicht. Ich habe wirklich eine ganz komische Wahrnehmung, Alter.
Meinst du jetzt gut oder schlecht?
Gut und schlecht, ich weiß es nicht. Irgendwas, also...
Also erstaunlich ist, dass es relativ wenig mit Beruf zu tun hat. So, also ich liebe meinen Beruf, ich mache das total gern. Aber das habe ich auch am Wochenende wieder gedacht. Also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel, als ich meine heutige Frau kennengelernt habe oder als meine Beziehung danach auseinandergegangen ist, so, das war sehr schlechte Zeiten, auf die sehr gute Zeiten folgten, die zum Glück noch nicht aufgehört haben. Das waren die schönsten, prägnantesten, tollsten Dinge, die mir passiert sind. Und alles, was Job anbelangt, das habe ich wirklich, ich habe am Wochenende zweimal das E-Werk spielen dürfen, so ein Ort, wo ich immer gerne aufgetreten bin. Und hier in Köln. Und dann fährst du abends nach Hause, beide Shows waren voll, du hast auch Riesenshows am Wochenende gespielt. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das ist mega geil, unser Job. Macht total Bock, ich würde gegen nichts auf der Welt eintauschen. Aber am Ende fährst du halt trotzdem im Auto nach Hause, legst dich ins Bett und stehst am nächsten Morgen wieder auf. Also, am Ende ist es ein Beruf, so, ne? Weißt du, den man macht.
Würdest du nicht tauschen gegen irgendeinen Job? Also ich sag dir jetzt mal so einen Beruf, okay? Also, ob du dagegen jetzt tauschen würdest oder nicht. Stell dir vor, du bist Kartellboss.
Kartellboss?
Ja, Mann, so richtig in Mexiko.
Die Verantwortung.
So richtig der Motherfucker. Weißt du, wenn einer so dich nur anhubt und du so, erledigt das. Und der ist einfach am nächsten Tag verschwunden. Würdest du nicht so einen Tag mal einfach tauschen? Oder vielleicht
ich meine,
du hast
es mir jetzt wirklich schmackhaft gemacht mit dem Auftragsmord und dem dauerhaften Druck, aber ich glaube, ich würde Bauchschmerzen kriegen. Ich habe das schon gemerkt, ich bin für Auftragsmorde einfach nicht geschaffen. Das ist ärgerlich. Ich kann das nicht. Ich habe das probiert, ich habe das ehrenamtlich auch gemacht, aber es funktioniert einfach nicht. Das ist nicht meine Welt.
Aber stell dir mal vor, wir wären wirklich Auftragskiller, so CIA.
Wir beide so als Killer-Duo. So wir wären in so einem Comedy-Film, wären wir auf jeden Fall so das lustige Killer-Duo, was früher Erkan und Stefan gespielt hätten, weißt du?
Erstens, wir wären richtig verpeilt. Wir zwei, wir wären so richtig verpeilt. Weil du und ich, wir sind ja auch terminlich so, hä, was jetzt, Meeting? Ja, echt, war das um 10 Uhr? Weißt du, so allein nur, dass man uns sagt, hey, okay, um 17 Uhr gehst du auf dieses Hochhaus, positionierst auf das Café Mundo und da sitzt du in der dritten Reihe links. Entweder wir würden immer die falschen Leute erschießen.
Ja.
Wir würden zu spät kommen.
Du würdest vorher sagen, war jetzt links oder rechts? Links genau. Oder rechts? Sag, ich weiß nicht, war der rechts? Hat der einen Hut auf? Der hat einen Hut auf, oder?
Und Bro, ich bin ja gesichtsblind. Ich bin ja auch noch gesichtsblind.
Ja, das bei dir wäre das Katastrophe.
Wird so, ey, aber der sah ihm schon ähnlich.
War schon ähnlich. Naja, das ist, du lachst, aber das ist ja durchaus oft passiert. Dass Leute, also jetzt wirklich in der Kriminalistik und so Forensik, ist ja durchaus passiert schon in der Kriminalistik, dass Leute versehentlich einen Falschen umgebracht haben. So. Und bei Friends in Crime mit Sprünki, ich habe ja diesen Crime-Podcast, ich weiß nicht, ob wir schon so einen Fall hatten, aber ich glaube, wir haben bald mal so einen. Also das ist ja, klar, weißt du, wenn du deine Ehefrau, keine Ahnung, mit der Axt erschlägst, dann weißt du, das ist die. Aber wenn du so ein Auftragskiller bist und du hast so die Anweisung, ja, der hat ein rotes Hemd an und blaue Schuhe und dann stehen da auf einmal 5, was machst du dann? Also das ist durchaus, glaube ich, schon in der realen Welt passiert, dass sie aus Versehen den Falschen umgelegt haben. Was?
Okay, das ist hart. Das ist scheiße, Moruk. Überleg mal, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort ist ja klassisch, für alle Menschen gilt das ja ständig.
Das ist wirklich ein Beruf. Ich glaube auch so CIA-Agent. Ich weiß nicht, also in Filmen kommt das ja immer vor.
Du würdest immer alles sofort erzählen, du bist völlig angeeignet dafür.
Ich sowieso. Ich würde nicht mal, also die müssen mich nicht mal gefangen nehmen und mich so, wie heißt das?
Torture.
I don't know the word in German, a torture.
Oh, it's awesome, you're crazy.
Yeah.
Die müssen dir nur die Autobatterie zeigen, die sie dir gleich an die Nüsse klemmen. Und du würdest schon sagen, ah Mann, es schickt ihm noch.
Nein,
also jetzt soll ich alles...
Ich würde einfach in dem Café.
Seit du 3 Jahre alt bist, erzählst du alles.
Ich würde sowieso alles erzählen. Aber ich würde ohne.
Schlecker habe ich in den Rittersport geklaut. Es tut mir leid. Ich wusste nicht. Und dann fängst du einfach an. Dann geht das so 8 oder 9 Stunden. Die CIA-Agenten sitzen da und denken so: Jetzt müsst ihr aber irgendwann mal zur Jetztzeit kommen. Du bist gerade erst bei 12 Jahre angekommen.
Nein, Bro. Ich kann mir auch keine. Also so, wenn ich etwas weiß, was geheim ist, verstehst du, dann reizt mich das schon weiter zu erzählen. So, hey, weißt du eigentlich schon das? Ich würde mich einfach random in so einen Café setzen, mit Leuten darüber reden. Über so Staatsgeheimnisse und so. Ich wäre so ein richtiges, Labertäschchen, glaube ich.
Und also, du wärst wahrscheinlich, weißt du, die haben doch in Mafia-Filmen, haben die doch immer so Namen. Özcan die Lippe Kosa oder so, weil er immer die Lippe aufreißt. Weil er immer erzählt, die Ratte.
Ich wäre die Ratte, genau.
Özcan die Ratte. Wo du mich gerade gefragt hast, was die beeindruckendsten oder ob du dich erinnerst oder ob ich mich daran erinnere an die bedeutsamsten Momente der letzten Jahre. Was wär's denn bei dir, mein Sonnenschein?
Puh. Ich sag ja, also für mich ist, mir kommt mein Leben in den letzten Jahren vor wie ein Film, Digga. Also, das zieht einfach so. Es sind so Sequenzen, immer nur kurz. Klar, man kann ja immer Erinnerungen in Sequenzen abspeichern, aber ich weiß es auch nicht. Also, es ist keine Ahnung, Alter.
Aber hast du auch das Gefühl von dem, was ich gesagt habe, dass man sein Glück eigentlich in anderen Sachen suchen muss, als zum Beispiel im beruflichen Erfolg? Also das ist meine Erkenntnis, ja, so, weil ich liebe natürlich diesen Job, ne? Ich würde den gegen nichts eintauschen. Aber in unserem Job gibt es viele Comedians, die depressiv sind. Manche öffentlich, manche nicht öffentlich. Und das liegt aus meiner Sicht von denen, die ich kenne, fast immer daran, dass sie sich nur darauf konzentriert haben und nicht mehr daran gedacht haben, dass das Leben eigentlich woanders stattfindet. Also ich bin total happy mit meinem Job, aber ich sehe ihn trotzdem als Beruf an. Weißt du, und das, also ich habe mich auch gefragt, wie fühlt sich, also für Leute denken dann immer, zum Beispiel nach meiner Show in Köln kamen dann Leute, die mich besucht haben, meinten so, ey, du musst jetzt erstmal runterkommen, ne? Du musst jetzt erstmal runterkommen, wir wollen dich gar nicht stören, komm jetzt erstmal runter. Und ich so, ich weiß gar nicht, was sie meinen. So, das ist, ich weiß nicht, was sie meinen mit runterkommen. Ich muss nicht runterkommen. So, weil ich überhaupt nicht aufgeregt bin. Auch während der Spiele bin ich nicht aufgeregt. Dementsprechend muss ich nicht runterkommen.
Hast du nicht? Echt? Nee, okay, krass. Also bei mir ist das so, vor jeder Show, während der Show, Pause, nach der Show, ich bin, bei mir ist es, ich bin wirklich immer voll auf Adrenalin.
Echt?
Also ich bin, ja, ich bin immer vor jeder Show volle Power, ich habe so mein Ritual und dann pushe ich mich so davor und dann gehe ich on Stage. Und ich merke so,
ich glaube, das würde mir nicht gut tun, so. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also, mich wird das, ich wäre dann nur gestresst, so. Deswegen, aber ja, trotzdem ist ja dieses, also, ich glaube, wo viele drunter leiden, ist dieses, du fährst nach Hause und dann ist da halt das ganz normale Leben, so, wo nicht die Leute klatschen. Und ich glaube, da gehen viele dran kaputt, so, weißt du. Und ja, erst recht, aber, wenn man dann nochmal eine Stufe höher geht, bei richtig so Weltstars oder so.
Ja, da, ich weiß, was du meinst, wenn man seinen Selbstwert an den Beruf koppelt. Oder an diese Situation. Das ist ja eigentlich eher das Problem, dass man diese Bestätigung, diese das Selbstwertgefühl, also dass man sich selbst wertvoll findet, nur in diesem Moment.
Zum Beispiel.
Das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ja, es ist ja ein Teil meiner Identität. Also es ist ja ein Teil meines Lebens, dieses Menschen zum Lachen bringen, Menschen um mich herum haben. Ich habe ja die letzten 15 Jahre damit verbracht, Basti. Also ich habe jedes Jahr, so wie du auch, ich habe jedes Jahr 70 Live-Shows nur gespielt. In den Anfangszeiten sogar noch mehr, Modok. Ich hatte in der Anfangszeit 150, 160 Termine, weil ich halt so ganz kleine Locations, überall Open Stages, hier Wettbewerb, da Wettbewerb. Ich bin ja immer hin und her getangelt, habe noch einen Hauptberuf noch nebenher gehabt. Und das ist ja ein Teil von mir. Und also missen möchte ich es nicht. Ganz weglassen kann ich es auch nicht. Und es fällt mir auch schwer, bin ich auch ehrlich, mich davon komplett zu entkoppeln. Zu sagen, nein, ich brauche das nicht. Das wäre jetzt in meinem Fall, ich würde lügen, würde ich das sagen. Weil ich genieße das, Digga. Das ist für mich eine Form von Therapie. Ich gehe on stage, ich kann abschalten. Weißt du, die Bühne ist so auch der einzige Ort, an dem ich komplett ausblenden kann. Ich bin wirklich nur auf der Bühne. Und das mag ich.
Als unsere Eltern, haben wir auch mal drüber gesprochen, als unsere Eltern gestorben sind, war das der Ort, wo es am besten ging. So, wo die Leute immer denken, Alter, wie kannst du das jetzt machen? Und ich habe nur gedacht, boah, lass mich bitte noch mehr auf die Bühne, weil das der einzige Ort ist, wo ich über diese Scheiße jetzt nicht nachdenken muss.
Ja, du hast recht. Ich glaube, es ist auch oft die, ich weiß nicht, ob ich, nee, ich würde das wirklich, nee, ich bleib dabei. Nee, ich glaube, es ist der Selbstwert, den man dabei hat. Und die Depression, die manche haben, ich glaube, das sind halt mehrere Faktoren. Ich bin kein Psychologe und kann das nicht jetzt zuordnen oder irgendwie sagen, das hängt damit zusammen oder so. Aber ich glaube, das sind schon viele Faktoren, so, die man da hat. Aber
ich glaube auch nicht, dass Comedy Leute depressiv macht, nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass es eher so ist, dass Menschen, die sowieso schon so ein, also dass viele Leute, die diesen Job machen, eh schon fragil sind in ihrer Psyche, so, weil Comedy ja immer aus dem Impuls herauskommt, so. Und bei mir ist ja auch, dass ich viel Scheiße erlebt habe, bei dir ist auch ein Stück weit Scheiße erlebt, so. Und dass manche, also dass man manche Sachen davon nicht verdaut hat, etc. Das ist aber auch individuell für jeden anders. Nur mir ist schon aufgefallen, dass in unserem Job, besonders im Job der Spaßmacher, besonders viele Leute gibt, die wenig Spaß haben. Und das möchte ich bei mir einfach nie erleben, so. Also ich möchte das immer als meinen Job sehen, den ich liebe und genieße. Mhm. Aber mein richtiges Leben ist immer noch wichtiger als das. Und ja, ich glaube, dass wenn das das Einzige ist, was du hast, dann wird's scheiße. So, dann
genau, das ist auch da gebe ich dir vollkommen recht. Also das finde ich auch sehr, sehr gesund, weil koppeln wir das mal ab. Also gehen wir mal in einen ganz anderen Beruf. Zum Beispiel, nehmen wir mal Wirtschaftsprüfer, okay? Und du identifizierst dich nur über diesen Beruf. Du stehst zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber ich so, ja, ich mach das hier und ich mach das da. Du kommst nach Hause, bringst die Arbeit mit nach Hause, bist die ganze Zeit so vertieft darin, dann ist es ja weder für dich gesund noch für dein Umfeld gesund. Aber so als Comedian, man denkt immer so, weil man ja Comedian ist oder weil ja dein Beruf es ist, lustig zu sein, ist das so, dass das ineinander geht. Ja, es geht schon ineinander, aber diese gesunde Trennung von dir finde ich super. Dass du dann auch sagst, nein, Mann, also mein Privatleben ist das und das ist mein Fokus und darum geht's. Und letztendlich geht's ja im Leben eigentlich darum. Du machst ja alles in deinem Beruf oder meistens alles in deinem Beruf, so würde ich das jetzt einschätzen, damit du für das Privatleben leben kannst, ja. Dass du sagst, hey.
Aber ich glaube, viele Leute tun das nicht so oder vergessen das darüber, weißt du, das Leben. Oder sagen ja, wenn die Rente kommt oder so. Ich glaube, man soll, das ist zwar so komplett Lebensguru-Bullshit-Scheiße, aber das Leben aufschieben für irgendwann, wenn man Rente hat, ist immer die allermieseste Idee, weil dann kommt der Stadtbus, der über dich drüber fährt oder die Krankheit oder irgendeine andere Scheiße. Also versuch nicht aufzuschieben. Es bringt nichts.
Aber jetzt mal ehrlich, Basti. Kokain-Großhändler, könntest du dir das vorstellen?
Ja, schon. Doch, ich würde mich da schon sehen.
Ja. Echt jetzt?
In so einem aber Großhändler oder Kleinhandel meinst du jetzt? Also Kleinhandel Bahnhof oder Großhandel mit so einem Boot? Im Moment ist ja Bootlieferungen in den USA schwierig geworden. Ja. Weil dann B2B. Einfach die Küstenwache kommt und dich mit so einem Apache-Helikopter in die Luft jagt. Und danach dann Donald Trump mit so einer Halberektion vor so einem Laptop sitzt und sagt so, ja, yeah, we killed them. Okay. Ich so, das hey, ist, glaube ich, sehe ich mich nicht mehr so.
We have the best Navy. Na, also,
Der Kriegsminister der USA hat letzte Woche einen Bibelvers aus Pulp Fiction zitiert. Hast du das mitgekriegt? Mm-mm. Pulp Fiction hast du gesehen, oder?
Ja, ja.
Ja, und es gibt doch diese Szene, wo Jules und
Samuel Jackson, bevor er den Typen niederschießen möchte.
Ja, genau. Macht er ja mehrmals in dem Film, aber es gibt diese ganz bekannte Szene, wo er halt wo sie halt so kleine Typen, die irgendwie Marcellus Wallace beklaut haben, also den großen Oberboss, den man erst ganz spät sieht, da gehen sie halt hin und erschießen die so, weil die ja irgendwie das Kokain gestreckt haben oder so. Und dann sagt er halt so ein Bibelvers, ich werde wie Vergeltung über die kommen, die den Hirten nicht. Und der Bibelvers ist halt nicht mal echt. Das ist eine Abwandlung aus also so ein paar Teile davon kommen wohl in der Bibel vor. Und jetzt hat halt einfach der Kriegsminister, es darf ja nicht mal Verteidigungsminister heißen. In Deutschland heißt ja Verteidigungsminister, in den USA ist jetzt Kriegsminister. Der Kriegsminister der USA hat in der Pressekonferenz diesen Bibelvers zitiert.
Nein.
Also, ja, und das Geile ist, dann haben die Leute danach gesagt, Alter, du wolltest besonders christlich wirken und hast gerade aus dem Film zitiert, das Bibelvers ist gar kein Bibelvers, kommt aus dem Film. Und das ist der gleiche Typ, zusammen mit J.D. Vance, der letzte Woche den Papst kritisiert hat, dass der Papst besser nicht so viele theologische Aussagen machen sollte. Der Papst, Alter, der Papst. Die haben Papst kritisiert.
Die haben den Papst kritisiert, weil er für sich für Frieden ausgesprochen hat.
Ja, aber ich meine, also, ja, und weil er halt gesagt Job? Hat, ja, das mal. Ist der Papst. Das ist der Papst, ganze Jobbeschreibung. Verstehst du, wenn du so ein LinkedIn Profil vom Papst anlegen würdest.
Stellenbeschreibung, dann
so,
genau.
Dann würdest du so drunter schreiben oder so Profil, so Jesus, Goat. Dann darunter irgendwie so...
Weltfrieden,
ja,
allen Menschen geht's gut.
Weltfrieden, allen Menschen geht's gut, alle sind gleich. Jesus, 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 Stimmung. Und wenn dann, wie geil musst du sein, um dem Papst zu sagen, er soll sich mal nicht so aus dem Fenster lehnen, wenn es um Theologie geht. Das ist einfach, das ist, keine Ahnung, als wenn wir beide zu Usain Bolt gehen würden und dem sagen würden, hör mal, mit dem Laufen ist nicht so.
Nee,
machst du so. Falsch, machst du nicht gut.
Lass halt mal.
Oder Michael Jordan oder so. Dem zeigen, wie man Körbe wirft. Das ist der Papst, Digga. Der ist der Papst. Der ist gewählt worden von anderen Kardinälen, weil er der Oberheilige ist, so. Und dann kommt einfach die amerikanische Politik und sagt ihm, ja, ja, also, wir zitieren hier aber aus Pulp Fiction. Das ist, wir leben einfach, ich meine, letzte Woche, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, dass Trump sich als Jesus gepostet hat.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Das ist, also, das war der Moment, wo selbst die Leute aus der Community meiner Frau, die ja Latinos sind und Trump gar nicht so schlimm finden, gesagt haben, nee, mit Jesus, das geht leider nicht. Also das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass Trump was gelöscht hat, was er gepostet hat, weil er gemerkt hat, so, also meine Anhänger sind ja alle schon ganz schön blöd, aber über Jesus, mich über Jesus stellen ist schwierig, selbst für diese Leute. Und jetzt kommt das Allergeilste, dann ist die Pressesprecherin von Trump hingegangen und hat ihm gesagt, ey, the picture was doctored. Doctored heißt im Deutschen manipuliert. Also da hat jemand ein Bild von dir auf deiner Seite gepostet, das war es natürlich nicht du. Und Trump ist so blöd unter seinem Scheitel, dass er, oder dement, keine Ahnung, was bei ihm los ist. Jedenfalls hat er sich nicht gemerkt, das Bild war doctored, sondern er hat sich gemerkt, I was a doctor. Und dann hat er in einem Interview gesagt,
nein,
dass man auf dem Bild eindeutig sieht, dass er ein Doktor ist. Das hat er
daher
wirklich
kam
gesagt,
diese Doktorgeschichte. Oh
ja,
mein Gott.
Alle
oh.
haben sich gefragt, wie kommt er denn jetzt auf Doktor? Warum denn auf Doktor? Das ist doch, also, es gibt ja nun wirklich kein Bild in der Menschheitsgeschichte, wo einer eindeutiger als Jesus dargestellt ist, als auf diesem Bild. Und dann sagt er halt, nee, ich war ja auf Fake News, ich bin ja ein Doktor. Der ist zu blöd, seine eigene verdrehte Wahrheit zu erzählen.
Du musst das mal sehen von Jimmy Kimmel, also die Late Night. Der hat dann gesagt, der legt ja die Hand auf so einen Typen auf diesem Bild und der sieht halt aus wie Jeffrey Epstein.
Das ist so krass. Original aus wie, oder John Stewart, der sieht wirklich aus wie Jeffrey Epstein.
Ey, das ist so krass.
Er heilt Jeffrey Epstein.
Ich musste so lachen, ey, das war echt so gut. Das, ja, aber Bro, ich glaube halt so irgendwann, ja, der Wahnsinn treibt die Menschen so. Also, irgendwo hatte ich das auch nochmal gelesen. Die Wahnsinnigen würden die Erde in Schutt und Asche würden die Erde verbrennen, nur damit sie über die Asche regieren können.
Oh, wow.
Das war nicht ein richtig krasser Satz.
Das klingt ehrlich gesagt auch wie Pulp Fiction. Das ist nicht schlecht.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, habe ich irgendwo gelesen auf Social Media. Aber ich fand den Satz so krass. Ja, zumal, Digga, ich verstehe es nicht. Weißt du, wir leben alle nur einmal. Weißt du, du lebst. Guck mal, ich habe diesen Satz so oft in meinem Leben gehört, aber jetzt gerade in diesem Alter, mit 45, hatte für mich eine ganz andere Bedeutung. Du lebst nur einmal. Du lebst nur einmal. Weißt du, das ist so.
Definitiv.
Ja, es ist, wenn man jung ist,
außer
ist das
du bist
so
Buddhist,
weit weg.
Dann lebst du öfter.
Ja, dann lebst du öfter. Ich glaube im Hinduismus auch. Aber ja, ich glaube Buddhismus ist ja aus dem Hinduismus. Egal. Auf jeden Fall ist es ja, aber je älter man wird, desto schwerer ist diese Aussage für dich, also oder bedeutender, sage ich mal, weil wie oft hast du Situationen in deinem Leben, wo du sagst, Alter, gar keinen Bock, aber du machst trotzdem. Und ich habe jetzt auch das erste Mal, du weißt ja, ich bin so ein People-Pleaser. Und wenn mich, also the master of the people pleasing, aber ich war im auf jeden Fall, der master blowjob master, aber ich war.
Das steht auf deinem LinkedIn-Profil, bei Papst steht Jesus, bei dir blowjob master, das gefällt mir gut.
Ich war gestern im Uber und ich war einfach müde, kaputt und der Fahrer hat mich dann so, ja, wo kommst du denn her? Ich so, ja, Stuttgart. Und dann wollte der weiterreden und dann habe ich halt, das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, habe ich gesagt, Entschuldigung, aber ich möchte gerade einfach nur die Ruhe genießen. Und er hat dann so gesagt, ja, kein Problem. Aber in mir drin, so die erste Minute...
Hat dich richtig abgefuckt. Ne?
Hat mich richtig abgefuckt. Warum hast du das gesagt? Glaub mir, der denkt jetzt schlecht über dich. Scheiße, was das ist. Aber nach dieser einen Minute war ich so, ah, cool. Und habe ich einfach rausgeguckt.
Aber das ist schwer. Das ist schwer.
Es ist schwer.
Das genauso.
Übel schwer. Übertrieben. Übertrieben schwer. Also für mich. Für andere nicht. Andere nee, können das super
auch.
Gut.
Ist für mich auch total schwer. Habe ich auch... Ich kann nicht mal sagen, habe ich lernen müssen, weil ich glaube, ich habe es bis heute nicht gelernt. Aber dieses so anderen Leuten sagen, nee, jetzt nicht oder ne, das ist halt mega schwer. Und
übel.
Weißt du, du denkst dann, also wenn du ein empathischer Mensch bist, denkst du, ja, der Taxifahrer hat's ja nur nett gemeint, der Obermensch. Der hat's ja, also der wollte ja nur einfach einen netten Talk haben, so der sitzt 10 Stunden am Tag in diesem muffigen Uber, fährt Leute durch die Gegend, die es eilig haben und unfreundlich sind, freut sich vielleicht, weil er dich erkannt hat. Und will ein bisschen quatschen. Und dann zu sagen so, ja, ich will eigentlich meine Ruhe jetzt haben. Aber das muss man natürlich auch sagen so, ne? Was ist jetzt wichtiger? Wie du dich fühlst? Also ob du dich jetzt, also ob du jetzt wieder was für jemand anderen machst? So, oder ob das jetzt einfach gerade wichtiger ist, dass es dir jetzt gerade gut geht?
Genau, das ist der Punkt. Und deswegen, es war so schwer... Aber ich habe mich danach echt gut gefühlt, weil irgendwie war ich auch so ein bisschen stolz auf mich zu sagen so, nee. Das war, das hat mir aber selber jetzt, auch gut getan.
Aber was du jetzt nicht weißt, der Uber-Fahrer ist jetzt nach Hause gefahren, zu diesem Zimmer, wo die ganzen Poster von dir hängen und dieser Schrein aufgebaut ist mit so einem Bild von dir. Und die hat er so schreiend, weinend von der Wand gerissen. Nein! Nein! Das ist ja, du Hurensohn!
Du Bastard, Alter. Und dann so alles so verbrannt in so einer Tonne und so. Und dann gleich auf Eventim und voll die schlechten Bewertungen geschrieben. Genau. So ein Bastard, der war
überall
noch nie
lustig. Er sitzt da bei dir im Vorgarten und guckt immer über so einen Zaun rüber. Du hast dir einen neuen Feind gemacht. Du wolltest nicht.
Oh mein Gott. Ja, aber was willst du machen, Alter? Ey, ich sag
das
ja,
gehört dazu. Heute, sich Feinde gehört machen dazu. Gehört einfach dazu. Das gehört dazu. Das habe ich letzte Woche gemacht. Ich habe auf der Bühne gewagt über den Wahl Timmy, aka Hope, aka, was weiß ich, nächste Woche nennen sich einen neuen Namen aus, zu reden. Und ohne Scheiß, es war noch nie so, also ich glaube, ich hätte eher irgendwas Positives über Hitler sagen können und die Stimmung wäre nicht so in den Keller gefallen, wie als ich gesagt habe, dass ich diese ganze Rettungsaktion für den Wahl so ein bisschen übertrieben finde. Ohne Scheiß.
Oh, es war, das Publikum, bei einer Live-Show hast du das gesagt?
Mein eigenes Publikum, ich spiele eine Stunde, alle mögen mich, Stimmung ist gut. Da komme ich irgendwann dazu, so, da habe ich gedacht, erzähle ich mal 5 Minuten über diesen Wahl. Und ich schicke jetzt schon mal vorweg. Jetzt werden auch viele wahrscheinlich direkt in ihr Laptop reintreten, wenn sie unsere Folge hören. Ich liebe Wale. Ich finde, Wale sind die beeindruckendsten Lebewesen, die es so ziemlich gibt auf dem Planeten. Ich finde es absolut richtig, dass man diesem Tier helfen wollte. Ich finde aber die Verhältnismäßigkeit, in der darüber berichtet wird und die Größe, also die Stufe, auf die diese Rettung dieses einzelnen Wals gestellt wird, in Relation zu dem, was jeden Tag, weißt du, da stehen Leute vor der Fischbrötchenbude in Pöhl, essen irgendwie Alaska-Seelachsfilet für 3,50 Euro, die in Schleppnetzen gefangen wird oder in riesigen Aquakulturen, das ganze Meer wird mit Antibiotika vergiftet, die Wale auch töten und fressen ihre Brötchen und weinen über diesen einen einzigen Wal, der dort im Ostseesand liegt. Und tun so, als wäre es das einzige Tier auf der ganzen Welt, was gerade leidet. Und das habe ich auf der Bühne gesagt und es war komplett Feierabend. Aber komplett.
Da habe ich wieder einen geilen Satz gelesen. Ey, ich bin der Master auf der Zitate gerade.
Es ist Wahnsinn, was du heute raushaust.
Hätten die Tiere eine Religion, dann wären die Menschen die Teufel.
Wow.
Das ist krass, gell?
Was ist denn das? Digga, der Bio-Katilo-Kalender, den du da aufgeschrieben hast? Oder so?
Ich hab,
ja
nein, das sind irgendwelche Zitate, das gibt auf Insta von Philosophen, von, keine Ahnung. nee, nicht auf Insta, nee, die sind dann auch immer so, also wirklich von Nietzsche, Kant und Kafka war da auch dabei. Da musste ich so an dich denken, weil du ja das Kafkaesk damals so ausgepackt hast. Aber fand ich echt stark. Dieses Zitat war richtig krass. Das war richtig krass.
Kafka war halt auch ein sehr kluger Mann, ne? Aber auch.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt von Kafka war, ob das jetzt von Kafka war.
Aber ja, stimmt. Also, verstehst du, was wir Tieren jeden Tag antun, ob es jetzt die 10.000 Schweine sind, die in Reda-Wiedenbrück weggekrollt werden.
Sag die Firma nicht. Ich dachte, du sagst jetzt irgendeine Firma, dann haben wir wieder eine Klage am Hals, haben wir nachgeholt.
Hab ich? Tja, sind offiziell Zahlen, keine Ahnung. Die schmeißen da einfach jeden Tag Tausende von Tiere in Katar so. Die werden natürlich absolut artgerecht gehalten und dann gekillt. Ich esse auch Fleisch, nicht falsch verstehen. Aber diese Walhysterie, die sich jetzt entbildet, und wir sind jetzt gerade, wir nehmen gerade am Montagmorgen auf, und gerade läuft die große Rettungsaktion mit Live-Ticker auf stern.de. Ich kann dir vorlesen, was gerade passiert ist. 9.44 Uhr, Wal stopft offenbar wieder. Rund 2 Stunden, nachdem der Buckelwal vor Pöhl von steigenden Wasserständen losgeschwommen ist, hat er offenbar am Ende des Kirchsee genannten Bucht gestoppt. Auf Livestreams ist zu sehen, wie das Tier nahe von Fahrwassertonnen zu liegen scheint. Alter, da... Also du hast einen Live-Ticker, einen minütlichen Live-Ticker, wo der Wal jetzt gerade ist. Und man muss sagen, also besonders, ganz kurz, wenn ihr euch wirklich mal beömmeln wollt, dann zieht euch diese KI-Songs-Videos rein von irgendwelchen Renates, die vorher noch ihre Zimbo-Frikadelle gefressen haben, die dann in, keine Ahnung, Bottrop-Kirchhellen in ihrem Fliesentischzimmer sitzen und dann so in die Kamera singen. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Es gibt so KI-Songs über diesen Wal. Und dann Lip-Syncen, also Karaoke-Versionen dazu. Und dann stehen die da so, er hat es sich nicht ausgesucht. Er will doch nur leben. Und ich so, oh boah, Alter. Okay.
Ich will, aber ich will dich mal was fragen. Also,
bitte.
Ich glaube, das sind irgendwie so zwei Sachen, die da gerade passieren. Auf der einen Seite ist da der Wal. Und auf der anderen Seite ist das, was aus dieser Story gemacht wird. Ich glaube, das, was dem Wal widerfährt, und das hattest du ja auch schon in der letzten Mal, als wir drüber geredet haben, ist ja schrecklich. Also was der jetzt durchleben muss, die ganze Qual etc., dieser Prozess, der sich jetzt schon über Wochen, glaube ich, schon zieht, über zwei
Totale
Wochen.
Totale Scheiße, seit 3 Wochen ja, liegt er da und verreckt langsam. Natürlich ist das scheiße, klar.
Auf der anderen Seite hat man die mediale Geschichte, also das, was die Berichterstattung damit macht, aber halt auch, was die Menschen einzeln darüber machen, gerade das, was du jetzt beschrieben hast. Und jetzt stellt sich aber für mich die Frage, würden wir genauso darüber urteilen, wenn ein Mensch in dieser Situation wäre?
Ja, die Frage kannst du dir doch direkt beantworten. Wie viele Menschen sterben denn jeden Tag im Mittelmeer?
Genau, aber deswegen meine ich ja, aber jetzt stell dir vor, ein Mensch wäre irgendwo eingeklemmt und seit Wochen würde man da rummachen. Und dann heißt es, jetzt holen wir aber diese Gerätschaft, man macht das, jetzt werden fliegen Helfer aus Australien ein und das wird noch passieren und wir haben noch Spezialisten geholt und hier Höhlenforscher, die sich da auskennen, die werden von der anderen Seite reinkriechen und. Und da würde genauso eine mediale Berichterstattung finden. Es würden vielleicht auch Leute Songs drüber singen. Aber vielleicht würden wir dann auch eher sagen, ja, aber ist ja ein Mensch, das ist ja gerechtfertigt, dass man das noch versucht. Weißt du, auch wenn man weiß, ey, der hat so schwere Verletzungen, der wird das wahrscheinlich nicht überleben. Bei einem Tier, nur dieser Gedanke, also es ist jetzt kein Vorwurf an dich, nicht, dass du es falsch verstehst, ist nur so, ich habe jetzt mal mit diesem Gedanken gespielt, ist mir gerade eingefallen, ob ich da jetzt genauso urteilen würde oder nicht, das frage ich mich gerade.
Was du gerade gesagt hast, ist gar kein blöder Gedanke, das stimmt, ja. Natürlich würde man, es gibt ja Fälle davon, ne? Man hat zum Beispiel die Menschen, die in dem U-Boot, das implodiert ist, der Titan oder Titan, vorletztes Jahr, hat man ja auch gesucht, obwohl die Überlebenschance bei 0% lag. Also es war halt klar, das implodiert, die sind 3000 Meter Tiefe gestorben. Der Unterschied beim Menschen ist, dass er natürlich seinen Lebenswillen äußern kann. Also dass man bei einem eingeschlossenen Menschen wüsste, dass der äußern kann, ich will gerettet werden. Bei dem Wal ist das alles Vermenschlichung. Wir wissen nicht, warum der da aufliegt. Der kann schwer krank sein. Man hat ihn nicht untersuchen können aus der Nähe, außer irgendwelche Walflüsse aus Italien. Es kann sein, dass der aufgrund einer Krankheit immer wieder auf diese Sandbank geschwommen ist und deswegen dort verendet. Es kann sogar sein, dass er ins, also da gibt's dann auch 1000 Meinungen drüber, dass er bewusst anlandet, um zu verenden. Wir wissen das halt alles nicht, weil man nur mal in die Tiere nicht reingucken kann. Und in der offenen Natur ist das natürlich auch der Lauf der Dinge, dass Tiere sterben. Und dass das traurig ist und scheiße und dass das ein sehr beeindruckendes Tier ist, das da nicht hingehört und dass man dem erst helfen will und dass da politisch auch Sachen falsch gelaufen sind, alles richtig. Aber letzte Woche ist dann irgend so eine Ursel, weißt du, irgend so eine Kraftsteine, neuen Leibfrau ist dann von so einer Fähre gesprungen und da hingeschwommen.
Was? Und steigt dann da raus. Steine neuen Live-Frau.
Ja, irgendeine, weiß ich nicht, so eine Bionade-Bettina, irgendeine Olle, ja, die keine Ahnung von gar nichts hat, die wahrscheinlich, weil sie irgendwie VHS-Kurs in Hundesitting gemacht hat, sagt, ja, ich kann jetzt auch zu Wahlen was erzählen, ist dann dahin geschwommen und kam dann wieder und sagt, der ist stark, ich habe das gespürt, ich hatte sofort eine Verbindung zu ihm. Und denkst du, nein, hattest du nicht. Hattest du einfach nicht.
Ja.
Nein, hattest du einfach nicht. Du bist einfach eine Irre, die ihre Bedeutung daraus ziehen will. Ja, die aus irgendeinem Grund meint, dass sie irgendwie mehr Ahnung hat als alle Experten und jetzt dahin schwimmen. Die Leute ziehen ihre eigene Bedeutung daraus, dass sie eine Bedeutung in diesen Wal für sich reininterpretieren. Und das ist ja auch
krasser
gut, also, dass wir Menschen
krasser
grundsätzlich,
Punkt.
Ja, also die fühlen Gemeinschaftsgefühl. Dann wird ein Feind aufgemacht, das ist natürlich wie immer die Politik, der böse, böse Ministerpräsident, der will den Wal nämlich persönlich abends bei seinem Barbecue essen. Ja, natürlich, weil der ist ja ein böser Mensch. Und der böse Museumsdirektor will das Walskelett haben, das ist wie bei Paw Patrol, Alter. Das ist wirklich Bürgermeister Naseweiß oder wie er heißt. Oder Bürgermeister, also es ist wirklich albern. So richtig alberne Hassbilder werden dann aufgemacht. Also so, als wären das so Typen, weißt du, mit so Monopoly-Zylindern und so Monokel, die dann sagen, so, ja, haben wir den Wal schon gefangen. Und dann kommt da so Cruella de Vil ins Bild rein. Das ist einfach absurd. Natürlich haben die auch versucht zu helfen, so. Aber es ist ein 30 Tonnen schweres Lebewesen. Und dann hast du irgendwelche Leute, die also wirklich, also sagen wir mal so, von gar nichts eine Ahnung haben und dann im Internet schreiben, ja, warum hat man den nicht im Seil festgebunden? Ja, Alter, weil der 30 Tonnen wiegt und weil man das Tier damit verletzen würde und weil es eben nicht, weil wir nicht in der Comic-Version der Welt leben. Weißt du, es ist nicht Mickey Mouse, wo man dann vier Ballons am Wal festbindet und der fliegt dann weg. So ist es halt leider nicht. Aber, und dann schreiben Leute drüber, ja, das habe ich auch immer gesagt. Und dann postet dann nochmal die Renate ihren KI-Song darunter, wie sie darüber singt. Und das ist wirklich, und du sitzt da und denkst so, sind wir alle völlig bescheuert geworden? Seid ihr völlig irre? Das ist natürlich total traurig. Und natürlich würde man sich wünschen, dass der Wal gerettet wird. Aber ja, im Moment sieht es halt einfach so aus, gibt's ja diesen Mediamarktgründer, der hat jetzt ganz viel Geld gegeben, um irgendwelche Experten einzufliegen. Und jetzt haben sie wollten sie so eine Plastikplane unter den Wal machen und wollten den so aufs offene Meer schleppen. Hat nicht funktioniert, jetzt wird er gerade geleitet. Das Problem ist, der schwimmt immer wieder in die Bucht hinein und nicht ins offene Meer raus. Und alle Experten, alle Biologen haben gesagt, der ist nach 3 Wochen wahrscheinlich so geschwächt, dass selbst wenn er es ins offene Meer schafft, er dort verhungern wird oder einfach direkt ertrinkt. Wale können ja ertrinken, die atmen ja über Lungen. Das heißt, der hat dann gar nicht mehr die Kraft, an die Wasseroberfläche zu gehen. Stell dir mal vor, wie absurd das ist. Die schleppen jetzt diesen sterbenden Wal durch diese Bucht aufs offene Meer. Das Erste, was sie sehen, ist, dass der Wal einfach untertaucht und weg ist. Und dann ertrinkt. Das ist so richtig Family Guy-mäßig. Und dann stehen die alle mit... Und dann habe ich ein Video gesehen von einer...
Du bist so ein Bastard.
Auch so, habe ich ein Video gesehen von einer... Wo du wirklich so denkst, Alter, bitte geh einfach wieder, guck das große Promi-Backen, halt die Schnauze, ey. Da sitzt die, auch hinter ihr die Bucht und sagt dann so, ja, also es gibt so einen alten Song von Aborigines, der heißt Hey, ja, war. Und wenn ihr den jetzt zu Hause singt, dann könnt ihr die Energie auf Timmy, also Hope, ist auch geil, dass die dann immer den Namen ändern, weil der Wal hat halt keinen Namen. Das ist wie mein Mops Otto, ich kann den am Morgen auch Sauerländer Kirschschinken nennen, das ist dem egal, der hat keinen Namen. Den Namen habe ich mir ausgedacht. Den hat er nicht, er weiß den Namen nicht. Ich kann ihn jeden Namen nennen, der O mit O endet und er reagiert darauf. So, weil das ist halt einfach das. Also, und dann, jetzt heißt er Hope und dann sagt die Frau so: Ich mache euch das mal vor, das habe ich bei den Aborigines gelernt. Und dann steht da einfach so eine Renate aus Erkrath und macht so: Hey, Abi, hey, ja, hey, Abi. Und ich so: Seid ihr komplett behämmert, Alter? Weißt du, der Wal liegt da wahrscheinlich auf Dings so, die Alte jodelt den an, der denkt so, boah, lass mich einfach sterben, ey, komm, lass mich in Ruhe jetzt, hör auf jetzt, bitte Renate, geh nach Hause, kümmere dich um deine Clownspuppen, kümmere dich um deine, kümmert dich hier, keine Ahnung, macht wieder die Makramee-Schals fertig oder geh wieder in den Turnverein, im Seniorenheim oder so, aber lass mich einfach hier in Ruhe, bitte.
Glaubst du, das habe ich bei den Aborigines gelernt.
Das habe ich bei den Aborigines gelernt,
ey, das hast du gesagt. Das finde ich immer, das finde ich immer so interessant, so Leute, die dann einfach so 2 Wochen irgendwo hinreisen und dann zurückkommen und dann sagen, okay, ich kenne jetzt alles aus dieser Kultur. Ich weiß, ich gehöre jetzt dazu.
Wenn es wenigstens so wäre, aber ich wette meinen Arsch darauf, dass sie in ihrem gesamten Leben noch nie Aborigine gesehen hat. Alter, das bist du eigentlich, fährt zum Campingurlaub in die nach Neunkirchen Flüen oder so. Verstehst du?
Bro,
das ist absurd.
Bro, allein nur, guck mal. Wir waren jetzt jahrelang auf der Schule, okay? Haben jahrelang Englisch gelernt. Und wenn wir reden, sind wir immer noch so, yeah, I really like you, okay? Und jetzt stell dir mal vor, die war jetzt 2 Wochen bei den Aborigines und hat diesen Song. Also wenn die Aborigines den hören würden, würden die einfach so den Kopf schütteln und sagen, halt die Fresse.
Weißt du, aber wir wissen beide, ich werde wieder massiven Hate dafür kriegen, dass ich das hier erzählt habe. Weil du hältst über sowas immer schön zurück, weil du Political Correctness Özcan bist.
Ich bin, aber ich jetzt bin mal der Teflon. Ich bin Teflon Özcan.
Du bist Teflon Özcan. Du bist immer der, Frauen sind heilig und so und bla bla bla. Diese ganzen Sachen, die du nur erzählst, wenn Mikros an sind. Aber sag bitte mal ehrlich, findest du diese Wahlsache jetzt ab einem bestimmten Punkt auch albern?
Also ich hatte dir ja die Meinung gerade gesagt, also ich glaube, das ist schon extrem viel Aufwand und wenn auch Biologen und Wissenschaftler das schon so einschätzen, Meeresbiologen, und sagen, hey, hört mal zu.
Ja, aber die sind doch alle gekauft vom Staat, Özcan, die sind doch alle gekauft von der Politik.
Wer ist gekauft? Die Biologen,
ja,
das sagen.
Doch diese ganzen, das sagen doch diese Angelikas mit der Sturmfrisur. Die sagen alle, die sind gekauft. Die wollen doch, die sind alle bezahlt vom Staat, damit der Ball stirbt. Das ist ja wirklich, was die glauben so. Das ist ja, ich finde Verschwörungstheorien immer so geil.
Ich glaube, die haben einfach so eine emotionale Bindung zu dem Wahl aufgebaut und verfolgen das jetzt jeden Tag. Und so wie du schon gesagt hast, die fühlen diesen Spirit. Aber klar, die haben ja jetzt schon alles Mögliche gemacht. Also man hat ja wirklich sehr, sehr viel versucht. Und so wie du sagst, Digga, das sind halt einfach 30 Tonnen. Das sind einfach 30 Tonnen und ich weiß auch nicht, ob der Wal das irgendwie überleben kann. Und ich wusste auch nicht, ehrlich gesagt, habe ich das jetzt von dir auch das erste Mal gehört. Ich verfolge das jetzt nicht so intensiv, okay? Ich lese das immer mal so.
Ich bin da dran.
Irgendeine Schlagzeile, dass der noch nie untersucht worden ist. Ich habe gedacht, dass schon Biologen den Wal irgendwie
hat
untersuchen
man,
konnten.
Natürlich, aber natürlich nur oberflächlich. Du kannst ja nicht mehr machen. Also du kannst den ja gar nicht. Du kannst halt sehen, dass die Haut angegriffen ist, weil das Wasser hat zu wenig Salz in der Ostsee. Für eine Walhaut so, dann kriegt der Parasiten. Du kannst sehen, dass die Atembewegungen nicht gut sind, dass der offensichtlich geschwächt ist. Aber du kannst nicht, also dass der eine organische Krankheit oder sowas hat, das kann man nicht feststellen. Mhm. Und also man kann nur deuten so. Und es geht ja einfach nur darum, wie krass das ist, dass Menschen an dieser, also eine Sache nehmen, dieses eine Ding. Und sich komplett daran hochziehen. Ihre ganze Identität jetzt darauf verlegen, diesen einen Wal zu retten. Und danach fahren sie dann zu Mc's und hauen sich 2 Cheeseburger rein. Das ist einfach abstrus. So, weißt du, also wenn du den Walen helfen willst, dann kauf keine Fische aus Schleppnetzfischerei, fress keinen Billigfisch, am besten gar keinen Fisch, und setz dich für den Schutz der Meere ein. Weil jeden Tag sterben Wale auf der ganzen Welt. Und zwar an den Auswirkungen von Überfischung, an Auswirkungen von Chemie und Öl und der ganzen Scheiße, die wir ins Wasser blasen. Darum kümmere dich. Dieser eine Wal, weißt du, dann, ja, der ist ein Symbol und so. Natürlich ist das scheiße, dass das passiert ist. Natürlich ist das traurig. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass die Verhältnismäßigkeit auch in der Berichterstattung davon komplett verloren gegangen ist. Auf jeder großen Seite, stern.de, spiegel.de, bild.de, gibt es gerade einen Live-Ticker dazu. Einen Live-Ticker. Als wäre das, keine Ahnung, die Weltmeisterschaftsfinale oder so.
Mm. Ich weiß, was
Woche
du meinst.
Lesen wir dann, nächste Woche lesen wir dann, dass in Neuseeland 35 Wale angestrandet sind und gestorben sind. Und also, ah, okay. Und jetzt?
Ich kann absolut verstehen, was du meinst. Also solche Dinge passieren ja weltweit so oft. Also gerade das, was du auch gesagt hast, diese Wale, die irgendwo an die Strände desorientiert sind, man weiß es nicht, und dann dort verenden, auch über Wochen dieser Prozess dauert. Aber weißt du, was ich glaube? Also was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich glaube, dass es in diesem alltäglichen Wahnsinn, den wir gerade erleben, also alles, was gerade weltweit passiert, vielleicht für viele so eine Art Hoffnung ist, dass man etwas retten kann. Was glaubst du? Glaubst du, also ist mir jetzt so gerade eingefallen, also jetzt mal losgelöst von meiner Meinung, deiner Meinung, einfach jetzt nur mal so, weißt du, dass man denkt, ja Mann, jetzt tun wir was, guck mal, jetzt machen wir was Gutes. Wir machen was Gutes, weil...
Ich glaube ja, dass das wahrscheinlich psychologisch sogar ein ganz ganz kluger Gedanke ist.
Ja,
dass
so,
wir nur uns so hilflos fühlen gegenüber der Welt gerade, genau. Iran und diese ganze Scheiße.
Alles, Geisteskranke Iran, wie Trump an der Gaza, Macht, etc. Alles, Welthunger, also alles, was gerade so passiert so auf der Welt. Russland, Ukraine, überall, egal was du liest gerade heutzutage. Du machst TikTok auf, Insta auf, Zeitung, egal was. Eigentlich ist so Mord und Totschlag. Und dann kommt diese eine Nachricht, wir können ihn retten. Und dass die Menschen dann vielleicht sagen, ja Mann, jetzt müssen wir alles dafür tun. Weil sonst fühlst du dich ja immer ohnmächtig. Du sagst, ich kann nichts
mehr. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass auch die Leute, die da am Strand stehen und lustige Karaoke-Songs singen und von der Fähre ins Wasser springen, auch nichts bewirken. Also.
Absolut, ey, voll bei dir, Bro. Ey, ich sag ja, auch mit den KI-Songs oder diese, komm, wir geben jetzt eine Energie und so. Ja, klar. Mach ruhig weiter. Aber du kannst auch eine Stimmgabel ins Wasser halten, um zu kommunizieren.
Weil mal gibt denen keine Tipps, sonst nächste Woche haben die auf einmal alle Stimmgabeln am Start. Das ist halt so eine ganz komische Bubble aus so Homöopathie-Esoterik-Leuten, so irgendwie, wo du denkst, und dann haben die alle auf einmal sofort so eine Verschwörung. Ich finde das total geil, wie Leute so Verschwörungstheorien aufmachen. Weißt du, also es gibt Dinge Turin. In der Menschheit, wo Verschwörungstheorien absolut angemessen sind.
Was ist denn Turin,
Kennedy? Basti?
Was ist denn Turin? Also warum reden wir jetzt über Italien?
Oh, du Penner, Theorien, nur weil du nie hören kannst. Aber verstehst du, das einfach Kennedy-Attentat oder so. Da weiß halt jeder, ja. Okay, da muss irgendeine Verschwörung hinter gewesen sein, weil das kann alles nicht aufgehen, so wie es berichtet worden ist. Mhm. Aber bei dieser Wahlsache so zu tun, als wenn dann die bösen Politiker diesen Wahl unbedingt umbringen wollen, das ist doch absurd. Das ist einfach absurd. So, weißt du? Also,
ja, das ist absurd, absolut.
Ich glaube, dass die auch ihre Berater, also ich glaube nicht, dass der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern ein persönlich ausgebildeter Wahlexperte ist, sondern dass der einfach auf die Leute gehört hat, die er sich dazugeholt hat, die Biologen sind, die ihm gesagt haben, ey, das und das kann man machen, das und das macht man besser nicht. Und dass jetzt Regina aus Berstedt sagt, ja, ich weiß es aber besser, weil ich habe eben noch 3 Videos über Wale im Internet geguckt, das ist halt absurd. Und wenn man das kritisiert und die Leute dann schon ausflippen, heute ist ja jeder Experte für alles. Du hast, das, ich habe einen lustigen Tweet letzte Woche gelesen. Gerade hatten wir 80 Millionen Experten für die Bundes, also für die Fußball. Wir haben 80 Millionen Fußballexperten. Jetzt haben wir 80 Millionen Wahlexperten. Ich habe keine Ahnung, wie ein Buckelwahl funktioniert. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kann dir nichts dazu sagen.
Ja, und das Ding ist halt, ja, Bro, ChatGPT halt. Ja, das Ding ist, du hast so kurz, so komplexe Situationen und du hast jetzt natürlich ein Tool, das dir viele Infos kurz zusammenfasst, aber so einfach ist es halt nicht. Genauso einfach ist es auch nicht in der Medizin. Also klar, ich bin Hypochonder, Basti auch. Also
ja.
Wir bilden uns permanent ein, dass wir irgendwelche Krankheiten haben. Und ich glaube, wenn ihr mein ChatGPT oder mein Gemini-Verlauf sehen würdet, ich würde mal sagen, 98%, ey, ich habe gerade Ausschlag hier, warte, ich zeig dir kurz das Foto, ich habe im Mund irgendwie hier so ein ich habe das, meine Rippen tun weh, unterer Bauch.
Oh Gott,
und,
Gemini, bei mir, lösch dich selber, wenn du so weitermachst.
Ja, also es ist ja nur damit.
Oh Gott, er zeigt mir wieder seine Ekzeme, oh Gott, bitte, bitte nicht.
Ja, und dann kriegst du dann natürlich eine Zusammenfassung, gehst in die Klinik und zur Notambulanz und die schütteln einfach nur den Kopf und sagen, ja, das stimmt, aber wenn man das und das beachtet und das noch wegfällt, dann stimmt diese Diagnose nicht oder kann gar nicht sein.
Ich glaube, für halt Ärzte, Digga, ist es richtig ätzend geworden.
Ja, vorher
mussten die sich mit Dr. Google auseinandersetzen, also Dr. ChatGPT.
Ja.
Das ist noch schlimmer, weißt du, vorher konntest du wenigstens irgendwie, hast du dann einfach nur Google hat dir was aufgeschrieben. Jetzt hast du so einen, mit dem du darüber reden kannst, der dir dann dazu auch noch was erzählt.
Ja, und ich glaube, also man muss ja echt mal überlegen, so ein Arzt, also ein Kardiologe, der studiert fast 17 Jahre. Bis er sagt, ich bin Kardiologe, ohne richtige Berufserfahrung, also bis er fertig ist. 6 Jahre
Meine
Grundstudium.
Nachbarn sind Kardiologen.
Ja, aber du weißt ja, 6 Jahre Medizin Grundstudium, 5 Jahre Internist, was sie machen müssen als Aufbau, 5 Jahre Kardiologe plus noch die Doktorarbeit, sind 17 Jahre, Digga. Bis du fertig bist und sagen kannst, ich bin Kardiologe. Weißt du? Doktor für Kardiologie. Und dann musst du ja noch Erfahrung mitbringen. Und jetzt gehen wir einmal auf ChatGPT und sagen,
also und dann bist du 50, Kardiologe.
Ja, und dann bist du kurz Kardiologe. Also das könnte ja sein, dass ich eine, keine Ahnung, eine Herzinsuffizienz habe, weil ich merke, dass an meinem linken Arm, also ich will das jetzt nicht runterspielen, wenn man irgendwas, dafür gibt's auch Ärzte, dafür gibt's Praxen, wenn man sich nicht wohlfühlt, aber ich gehöre selber zu den Hypochondermeistern, und ich merke, vieles wirklich im Kopf, Alter. Und wenn man sich dann so reinsteigert und du da, also bei mir ist das auch in der Family, Bro. Mein Cousin, mein Cousin ist der härteste Bruder. Der war bei 9 Urologen. Bei 9 Stück.
Aber auch nur, weil er gerne einen Schwanz gefasst wird.
Ja, weil er einfach sich mal gerne einen runterholen lässt. Nee, aber der hat wirklich, und der war letztens beim MRT, der hat mir diese Story erzählt. Ich hab mich kaputt gelacht. Weil wir sind wirklich familiär Hypochonder. Und dann ist er zum MRT gegangen, der Arzt kam jetzt ins Sprechzimmer und mein Cousin sagt zu ihm, ist das Krebs? Und der Typ so, hey, wir haben noch gar keine Untersuchung gemacht, warte doch erstmal ab. Weißt du, er hat schon, bevor irgendwas, er hat sich nicht mal umgezogen, sich in die Röhre gelegt, hat er schon diese Frage gehabt, weißt du? Und ja, und so glaube ich halt auch, ist es so, dass wir inzwischen, du hast es richtig cool gesagt, wir sind inzwischen Experte für alles. Ich glaube, ja, manchmal muss man so einen Gang zurückschalten und einfach mal die Profis machen lassen. Und vielleicht auch mal sagen, ich kenne mich da nicht aus. Mir fällt das auch sehr schwer, weil ich auch sehr oft ChatGPT benutze.
Ja, ChatGPT ist halt, das Problem an diesen ganzen Large Language Models ist ja, dass sie genauso wie du People Pleaser sind. Und dass die immer versuchen, dir, also was Positives zu sagen, egal wie scheiße das ist, was du gerade gefragt oder gemacht hast. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem, der hat ChatGPT gesagt, hör mal zu, bewerte mal bitte, wie mein Song, den ich geschrieben habe, ob der ein Chart-Ding sein könnte. Und er hat dann diese Sprachgenerierung von ChatGPT angehabt. Du hast ja diese Männerstimme, die dann sagt so, ja klar, spiel mal ab, das interessiert mich gerade total. Er spricht ja immer so energetisch. Und dann hat der Typ eine App aufgemacht auf seinem Handy, die so Furzgeräusche abgibt. Weißt du, wo du so auf so 5 Knöpfe drückst und machst so.
Ja. Pff, pff, ja.
Pff. Okay. Und dann sagt ChatGPT, nee, das ist schon ein guter Rhythmus. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das in die Charts geht. Und ich so, ja, auf jeden Fall, ChatGPT. Ich habe dir gerade einfach mal meine Bodenpfanne vorgespielt. Wenn ich mir mal so richtig einen aus dem Arsch drücke. Oh. Und du, aber das ist ja das Problem. Diese Dinger sind darauf programmiert, so viel benutzt zu werden, wie nur möglich. Sie werden natürlich mehr benutzt, wenn sie dir gute Sachen sagen. Wenn ChatGPT dir bei all deinen scheiß Gedanken sagt, bist du eigentlich dumm? Was ist das? Du kannst überhaupt nichts, du bist ein Loser. Was in den meisten Fällen wahrscheinlich die Wahrheit wäre, dann benutzt es ja keiner mehr.
Ich muss dir eine Sache kurz sagen. Ich weiß nicht mehr, welches Medikament das war. Ich glaube, es war für meine Mama. Das ist jetzt ein paar Monate her. Ich weiß nicht mehr genau was. Und dann habe ich mir gedacht, schon auf dem Weg dahin, ich mache jetzt Foto und frage, wie soll sie es einnehmen? Weißt du, so irgendwas war das nochmal. Und dann hat er mir gesagt, ich glaube, es waren 40 Milligramm. Ja, sie sollte 40 Milligramm davon nehmen. Das wären 2 Tabletten. Und dann habe ich die Packungsbeilage gelesen und da stand Höchstdosis pro Tag 20 Milligramm.
Ja.
Und dann habe ich ChatGPT gesagt, hey, auf der Packungsbeilage steht Höchstdosis 20 Milligramm. Und weißt du, was er dann geschrieben hat? Oh, sorry, ja, das war mein Fehler. Und das war halt krass. Das war halt krass, Digga. Und jetzt reden wir über Medikamente. Klar haben die am Ende, kommt immer, wenn man so eine Frage stellt, so nachdem die 20 Meter irgendeine Antwort gegeben haben, ich bin kein Arzt und kann dich da nicht beraten, aber so weit liest du ja gar nicht. Das fand ich echt creepy, Alter.
Ja, weil das halt ein absoluter Fehlannahme ist, dass diese Sachen einem immer die Wahrheit sagen und immer das Richtige sagen. Man kann das für ganz viele Sachen benutzen, auf jeden Fall. Benutze ich ja auch im Alltag. Ne, keine Ahnung, viele Sachen sind viel einfacher geworden. Du bist bei einer Location, sag mir mal in der G-Reichweite, nicht irgendwie, ich muss nicht erst auf Google Maps gehen, sondern sag mir in G-Reichweite die nächsten 3 Läden, wo es das und das zu essen gibt. Mega, für solche Fakten sind die total gut. Aber auf gar keinen Fall lebensbedrohliche Sachen damit besprechen.
Absolut. Ich benutze es auch gern zum Kochen. Weißt du, manchmal, wenn ich zu Hause bin und ich habe nur noch gewisse Lebensmittel.
Du kannst dem genau sagen, ich habe die 3 Sachen noch da, dann sagt dir der, was du alles daraus machen kannst.
Genau. Wie du es zubereiten musst. Und es war wirklich lecker dann am Ende. Also es war echt geil. Oder ich mache einfach ein Foto von vom Kühlschrank und sage, hey, guck mal, das habe ich gerade da. Was kann ich heute essen? Das fand ich schon cool. Aber so, wie du sagst, also so manche Sachen, ist schon creepy. Kannst du mir einen blasen, Basti?
Ja.
Ich hab...
kam zu schnell, aber ich warte auf die Frage schon so lange.
Nee, also nein, was ich krass fand, du hast kurz nachgedacht und dann, du warst so, ja, weißt du, das war jetzt so ein, es kam nicht so zu schnell, es kam so, ich hab drüber nachgedacht und ja, ich will's wirklich machen.
Es wäre wirklich, wirklich schön für mich. Willst du wissen, wie es gerade bei Hope aussieht? Es hat sich jetzt einiges getan.
Okay.
Man will jetzt noch einen GPS-Sender anbringen. Ich weiß nicht genau, warum man das jetzt erst tun will, weil er liegt gerade wieder auf einer Sandbank auf.
Mhm.
Aber wollen wir beide einfach, also lassen Sie einfach beten, dass das alles gut wird. Und ich mache jetzt meinen Aborigine Aborigine Song, den ich selber.
Nein, mach das nicht. Das ist kulturelle Aneignung. Dann verarschst du die Aborigines.
Kulturelle, wenn Renate das kann ich das auch. Heaweh. Kauf Tickets für Bratwurst und Baklava in Stuttgart, München und Berlin.
Bro, du kannst echt nicht singen. Ich hab dich lieb.
Danke, dich auch. Bis bald.
Bye, bye.